Geschichte ist viel. Geschichte an der Universität kennen wir als Gegenstand von Wissenschaft und Forschung. Zu Hause kennen wir Geschichte als Bereich kollektiver oder persönlicher Erinnerung. Geschichte kann identitäts- und kulturstiftend sein und sie kann als Bindemittel dienen, um Gesellschaften zusammenzuhalten. Wie der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gerade allerdings eindrücklich zeigt, kann Geschichte weiterhin auch vor allem eins sein: eine Waffe. Mit Verweisen auf die Geschichte wurde die russische Invasion vorbereitet und legitimiert. In der Rede, mit der Wladimir Putin am 24. Februar den Angriffsbefehl auf die Ukraine gab, spielten historische Bezüge eine ganz, ganz zentrale Rolle. Auch die ukrainische Regierung versucht seither mit Hilfe von Verweisen auf die Vergangenheit den Widerstand zu mobilisieren. Welche Rolle Geschichtsbilder in dem aktuellen Krieg spielen, darüber spreche ich heute mit Frau Dr. Carmen Scheide. Carmen Scheide ist Dozentin für osteuropäische Geschichte an der Universität Bern. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Geschlechtergeschichte, Erinnerungskultur in Osteuropa und die neueste Geschichte und Zeitgeschichte der Sowjetunion, Russlands und der Ukraine. 2011 habilitierte sie an der Universität Basel mit einer Arbeit zur Erinnerungskultur an den Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion und seit 2016 ist sie an der Universität Bern. Herzlich willkommen, Frau Scheide.
Guten Tag, Herr Horn. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast des Historischen Instituts in Bern.
Sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Sie und die Mitarbeiterin des Lehrstuhls für osteuropäische Geschichte, Sie alle haben Kolleginnen, Freundinnen oder Verwandte, deren Alltag durch den Überfall der russischen Armee derzeit unmittelbar von Krieg, Gewalt und existenzieller Angst geprägt ist. Wie haben Sie die vergangenen Tage erlebt?
Es ist eine sehr bewegende Zeit. Ich habe am letzten Donnerstag schon von der Nacht vorher verfolgt, wie der Krieg beginnt. Es hat mich zutiefst erschüttert als Frau, die in Europa des Friedens lebt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so etwas erlebe. Es war, glaube ich, der schwärzeste Tag in meinem schon relativ weit fortgeschrittenen Leben. Ich bin jetzt 57 Jahre alt. Ich habe am letzten Donnerstag im Frühjahrssemester mit einem Seminar angefangen mit dem Titel Geschichte des Donbass, weil ich bei der Planung vor einem halben Jahr die Idee hatte, diese vergessene Region auch historisch ins Bewusstsein zu rufen. Ich bin dann in dieses Seminar und war zutiefst aufgelöst von den Kriegsereignissen und habe dann mit den Studierenden erst einmal diskutiert und ihnen auch dann angeboten, dass ich persönlich es jetzt nicht schaffen würde, mich nur mit dem 19. Jahrhundert zu beschäftigen, wenn aktuell so ein wichtiger Konflikt, der auch weit in die Vergangenheit zurückreicht, vorherrscht. Und wir haben dann abgestimmt und beschlossen, dass wir versuchen, in diesem Seminar jetzt aktuell den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ungefähr ab 1991 umzustellen. Das heißt, ich habe versucht zu reagieren. Weiter habe ich erstmal auch versucht, über die sozialen Medien Kontakt zu meinen Freunden und Bekannten in Russland und der Ukraine zu halten, zu fragen, wie es ihnen geht. Der Schock saß bei allen tief. Am gleichen Tag ist uns eine trilaterale Arbeitsgruppe, die als Dialogformat gedacht war, zwischen Russland, der Ukraine und der Schweiz, regelrecht um die Ohren geflogen. Das Treffen war jetzt im Juni geplant und ein ukrainischer Kollege hat morgens nur in einem sehr scharfen Ton an alle geschrieben: Ihr Russen, die ihr hier in dieser Gruppe seid, unterstützt einen Angriffskrieg gegen mein Volk. Ihr habt schon 2014 meine Familie zur Flucht gezwungen. Ihr seid mit euren Steuergeldern dazu verantwortlich, dass dieser Krieg herrscht. Ich trete mit sofortiger Wirkung aus dieser Arbeitsgruppe aus. Was ich sagen möchte: Das Ganze beschäftigt mich nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern geht auch weit hinein in unsere beruflichen Netzwerke und sogar auch in meine privaten Netzwerke.
Ich denke, dass das eine Situation ist, die sehr viele Menschen auf der ganzen Welt derzeit sehr, sehr stark beschäftigt. Und insbesondere in Westeuropa erleben Menschen diesen Krieg eigentlich hauptsächlich aus Social-Media-Kanälen. Sie kommen jetzt gerade von einer Informationsveranstaltung, in der Sie gemeinsam mit anderen Wissenschaftlerinnen, Studierende, Mitarbeitende der Universität über die aktuelle Lage der Ukraine informiert haben. Worauf sollte man achten, wenn man sich über die aktuelle Situation informieren möchte?
Social Media sind Fluch und Segen zugleich. Man muss eben, wie auch sonst, bei Informationsgewinnung entscheiden, was ist wichtig und was hat auch einen qualitativen Wert und was ist einfach nur Hype, Was sind Fake News? Das heißt, man muss sich auch für sich selber ein bisschen entscheiden, welchen Quellen traut man. Ich persönlich halte es immer noch für sehr wichtig, Qualitätsjournalismus zu unterstützen und dort auch zum Beispiel in Printmedien, in Tageszeitungen sich zu informieren. Wir haben dort noch Korrespondenten und Korrespondentinnen vor Ort, die die Regionen kennen, die auch gute Netzwerke vor Ort haben, auch also gute Zuträgerinnen und Zuträger und die meistens natürlich auch fachlich ausgebildet sind und von daher auch im Sinne von klassischen Reportagen derzeit einfach das journalistische Grundhandwerk beherrschen. Weiter ist es auch sehr wichtig natürlich, sich kritisch auseinanderzusetzen. Man kann auch lesen. Wir werden es nicht schaffen, alle aktuellen militärischen Bewegungen auch immer begleiten zu können. Das bringt vielleicht auch nicht immer einen Mehrwert. Wir müssen überlegen, zu verstehen, worum es geht. Zugleich ist es aber auch so, dass das Informationsbedürfnis individuell sehr unterschiedlich sein kann. Ich als Wissenschaftlerin möchte seriöse Quellen, ich möchte es einordnen können und ich möchte Expertenmeinungen, also auch reflektierte Analysen haben. Das ist das, was ich suche in den Social Media, wo auch viele meiner Kollegen, das war schon auf dem Euromaidan 2014 so, das ist jetzt erneut so, also zum Beispiel Historiker, die sich sonst mit Kirchengeschichte beschäftigen in Osteuropa, die jetzt auch, weil sie Kontakte in die Region haben, weil sie die Medien sehr genau verfolgen, die auch versuchen, uns anderen Wissenschaftlern in der Scientific Community auch tägliche seriöse Informationen weiterzugeben.
Wir müssen verstehen, worum es geht, haben Sie gerade gesagt, und worum es in der Rede Wladimir Putins ging, in der er den Angriff auf die Ukraine befohlen hat, ist für Historiker deshalb entscheidend, weil diese Rede sehr, sehr stark lebt von Verweisen auf die Geschichte. Er begründet in seiner Rede den Überfall auf die Ukraine mit Hilfe eines bestimmten Geschichtsbilds. Wie sieht dieses Geschichtsbild aus und welche Rolle genau spielt es in dieser Machtpolitik?
Ich denke, diese Vorstellung der Welt, die Putin hat, muss man sehr ernst nehmen und ich ordne sie ein in die Tradition slawophilen Denkens. Das kennen wir spätestens seit dem 19. Jahrhundert, wo ein Kampf entbrannte zwischen den sogenannten Westlern. Also geht das Zarenreich, geht Russland den liberalen Weg des Westens oder folgt man einer slawophilen Denkrichtung, die eben sagt, Russland ist anders, Russland hat andere Werte, zu der eben nicht nur eine starke Führung führt, also früher war es der Zar, war sozusagen eine starke autoritäre Führung zusammen mit der Orthodoxie. In der Tradition sehe ich Putin, der da auch sehr stark sich anlehnt an Schriften von Alexander Solzhenitsyn. Und sein Hauptargument ist, der Westen sei dekadent. Das sagt er in dieser Rede. 500 Jahre habe der Westen gezeigt, dass es immer nur abwärts ginge und Russland sei jetzt der wahre Retter der Menschheit. Es würden auch noch die wahren Werte gelten. Also das ist für ihn sicherlich etwas ganz Wichtiges. Und er sagt halt, es gibt über Russland hinaus diese Vorstellung auch einer russischen Welt, zu der auch unverbrüchlich die Ukraine und Belarus gehören. Und er erhebt ja auch mit dieser Vorstellung der russischen Welt, der Ruskimir, den Anspruch, dass er auch alle Personen, die russisch sprechen oder russländisch sind, dass die auch zu seinem Imperium gehören. Also er steht in dieser slawophilen Tradition, die auch sehr eng verknüpft ist mit dem russischen Zarenreich. Es ist heute ein neuer russischer Imperialismus.
Und dieser russische Imperialismus, wie wird versucht, den im Bewusstsein der russischen Gesellschaft zu verankern? Gibt's da, wie sieht das konkret aus?
Massiv. Da gibt es auch sehr gute Studien zu. Diese Idee der Ruskimir, da gibt es natürlich auch so Vordenker wie Alexander Dugin. Das hängt zum einen auch mit der Idee einer Eurasischen Union zusammen, also das Gegengebilde zu Europa, dass Russland eben Richtung Eurasien sich ausweitet. Putin hat spätestens seit 2012 massiv in Medien, in Staatsmedien, also nicht nur Fernsehen, Radio, sondern auch in Social Media investiert. Es gibt ja diese Auslandssender Russia Today und auch Sputnik, und die bieten ja auch oder haben bis vor kurzem wirklich auch sehr ausgefeilte journalistische Programme für verschiedene Sprachregionen angeboten, die dann auch jeweils eine Reaktion auf das dortige Medienangebot waren. Also da steckt schon auch eine Strategie hinter. Wir wissen, dass es in St. Petersburg diese Trollfabriken gibt, und zu dieser Vorstellung der russischen Welt gehören Kulturinstitute, die im Ausland finanziert werden. Es gehören auch Finanzierungen zum Beispiel für Einrichtungen von russischsprachigen Kindern, die dort auch eine patriotische Erziehung erhalten. Also es ist ein weitreichendes Netz. Das ist jetzt auch, glaube ich, gar nicht so sehr ein Geheimnis, wo er dann immer versucht hat, natürlich auch Geschichtsbilder und auch bestimmte Verständnisse einer russischen Kultur sehr stark zu vermitteln.
Jetzt haben wir gleichzeitig aber gesehen, dass in Russland in den letzten Tagen tausende Menschen verhaftet worden sind bei Demonstrationen gegen diesen Angriffskrieg. Gibt es hörbare Gegenstimmen, die sich gegen dieses Geschichtsbild wehren, auch insbesondere in der Wissenschaftscommunity oder von Seiten von Historikern und Historikern in Russland?
Ja, explizit, die gab und gibt es. Also die gab es auch schon zu Zeiten der Sowjetunion. Man darf ja nicht vergessen, das eine ist, was Putin als Geschichtsverständnis vermittelt und doktrinär mittlerweile auch verkündet und wo er natürlich auch Historiker und Historikerinnen in Wissenschaftseinrichtungen massiv unter Druck setzt. Es gibt aber auch die Menschen, die erstens zum Teil brillante Intellektuelle sind. Und es gibt ja auch die Menschen, die einfach die Geschichte ihres Landes erlebt haben, beziehungsweise auch alternative Geschichtsbilder vermittelt bekommen haben über ihre Familien. Ein Beispiel: Irina Scherbakowa kommt aus einer russisch-ukrainisch-jüdischen Familie. Sie ist bekannt, weil sie das Gesicht von Memorial ist, also von dieser verbotenen, mittlerweile verbotenen großen zivilgesellschaftlichen Organisation. Sie hat 2017 auf Deutsch ein Buch geschrieben, Die Hände meines Vaters. Es ist eine Familiengeschichte. Es ist zugleich aber auch eine andere Sicht auf die russische Geschichte. Und diese Menschen gibt es. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Unsere Berichterstattung fokussiert sich natürlich auf Moskau, dem Sitz der Politik. Diese Kreml-Astrologie haben wir in den letzten Jahren wie zum Ende der Sowjetunion auch gehabt. Das Land ist größer. Wir rezipieren urbane Eliten und es werden auch von westlichen Medien sehr gerne liberale Menschen immer wieder befragt. Die gibt es, sie sind keine Mehrheit. Sie haben jetzt in dem Krieg gegen die Ukraine sehr deutlich ihre Stimme erhoben. Und es gibt natürlich hervorragende wissenschaftliche Geschichtsstudien auch aus Russland. Aber die Räume für kritische Forschung wurden in den letzten Jahren extrem immer mehr beschränkt.
Diese Verengung von öffentlichen Räumen und gleichzeitig die Mobilisierung von Öffentlichkeiten, das ist das eine. Aber inwiefern haben diese Geschichtsbilder auch einen Einfluss auf konkrete militärische Zielsetzungen? Also mal abgesehen von der militärstrategischen Bedeutung von Kiew und der Krim beispielsweise, warum ist die russische Militärdoktrin so stark fixiert auf dieses Kiew und die Krim? Was ist die symbolische Dimension dieser beiden Orte?
Genau, also auf der ganz konkreten operativen Ebene wissen wir, dass die russischen Soldaten zum Teil gar keine Ahnung hatten, wo sie hingeschickt werden und in welchen Einsatz sie kommen. Die Krim ist natürlich auch ein großer Mythos in der russischen Geschichte. Sie gehörte eben zur Sowjetunion und wurde erst dann 1992, glaube ich, endgültig an die Ukraine abgegeben. Die Krim war aber immer schon auch Sitz der Schwarzmeerflotte. Also wir hatten immer schon ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen Russland, nämlich mit dem Sitz in Sewastopol, und der Krim als ukrainisch. Wir haben Kiew als Mutter der sowohl russischen als auch der ukrainischen Nation. Kiew, die Kiewer Rus um das Jahr 1000 herum, war einfach damals die wichtigste politische, wirtschaftliche, soziale Einheit. Es war ein Fürstentum, es war auch eine große Blütezeit, und in dieser Kiewer Rus fand eben die Taufe der Slawen statt. Fürst Wladimir hat sich 988 zum Christen taufen lassen, er hat das Christentum angenommen. Und darauf beruht ja im Prinzip auch die ganze Orthodoxie, die wir in Osteuropa haben. Sowohl Russland als auch die Ukraine haben natürlich eine Geschichtstradition für ihre nationalen Vorstellungen konstruiert, und beide beanspruchen eben die Kiewer Rus. Um das vielleicht anschaulicher zu machen, Wenn Sie mit manchen Leuten in der Ukraine sprechen, hat mir mal ein ukrainischer Mensch aus der Zentralukraine gesagt, die Ukrainer waren zuerst da und die Russen haben sich danach abgespaltet. Das Russische ist nur ein Dialekt des Ukrainischen. Wenn Sie nach Russland gehen, hören Sie, zuerst waren wir Russen da von der Kiewer Rus und die Ukrainer kamen ja erst sehr viel später. Diesen Streit müsste es ja gar nicht geben. Man könnte ja auch sagen, beide berufen sich darauf, denn damals um das Jahrtausend herum gab es keine Nationsvorstellung und es gab auch noch gar keine Staatsvorstellung. Es war schlichtweg ein Fürstentum.
Ein weiterer Mythos, deutlich jüngerer Art, ist der Mythos, der konstruiert wurde um den Sieg der Sowjetunion über das nationalsozialistische Deutschland. Das ist jetzt ähnlich wie diesen Mythos, den Sie gerade beschrieben haben, dass eigentlich man ja sagen konnte, der Zweite Weltkrieg ist eine Leidenserfahrung sowohl für die ukrainische als auch für die russische Gesellschaft, die die beiden auf eine gewisse Art und Weise verbindet. Gleichzeitig werden jetzt im derzeitigen Konflikt diese historischen Kategorien wie Faschismus und Nationalsozialismus von allen Seiten sehr gezielt eingesetzt. Warum ist dieser Verweis auf die Verbrechen der Nationalsozialisten so immens wichtig in diesem Krieg?
Als Hitler den Krieg begann, am 1. September 1939, gehörte der westliche Teil der heutigen Ukraine zu Polen. Also das ist das alte Galizien um Lemberg. Mit dem Hitler-Stalin-Pakt hat Hitler dann abgemacht, dass dieses Gebiet wieder an die Sowjetunion fällt. Und die Sowjetunion hat sich das auch genommen. Also das Gebiet wurde dann wie Bessarabien auch in die Sowjetunion einverleibt und dort kam es zu einem massiven Widerstand. Es hatte sich dort schon um Bandera, um Stepan Bandera herum auch so eine ukrainische Nationalbewegung herausgebildet, die aber noch zu Zeiten der Polnischen Republik, also in der Zwischenkriegszeit, gekämpft haben für eine unabhängige Ukraine. Und hieraus formierten sich jetzt die sogenannten Banderivci, auf die sich auch Putin heute wieder beruft, also durchaus auch faschistische Gruppierungen, ebenso die OUN, die ukrainische Unabhängigkeitsarmee, und die UPA, die ukrainische Aufstandsarmee. Neben dem Konflikt zwischen dem deutsch-sowjetischen Krieg haben wir auch noch diese ethnischen Konflikte und das war genau dort zwischen den Ukrainern, den Polen und den Sowjets, sagen wir mal so. Das ist, worauf Putin heute referiert. Es gibt schon auch eine Tradition dieses nationalistischen und auch rechtsradikalen Denkens in der Ukraine. Das muss man fairerweise sagen. Das spielte auf dem Maidan eine gewisse Rolle, aber es war nicht die Mehrheit der Menschen. Ich glaube, in jeder Gesellschaft gibt es so faschistische Tendenzen, leider. Putin sagt, auf dem Maidan haben diese Banderivci, diese Faschisten, die Mehrheit dominiert und das ist sein vorgeschobener Kampf. Also das ist auch seine Rede dieser Entnazifizierung. Es gibt sehr seriöse Meinungsumfragen aus der Zeit des Maidan, die besagt, dass das einfach nicht stimmt. Und auch die Wahlen danach zeigen es, dass diese rechten Gruppierungen, also wie Svoboda zum Beispiel, die Partei Svoboda, die haben sehr wenig Stimmen in den Wahlen danach erhalten. Das Zweite ist, die Ukraine war natürlich fast komplett besetzt im Zweiten Weltkrieg und hat sehr stark gelitten unter der deutschen Besatzungsmacht, unter dem Krieg. Und es gab natürlich vor Ort auch Leute, die kollaboriert haben. Ich kann Ihnen so einen Fall nennen aus der Zentralukraine. Ein Lehrer, der auch Deutsch unterrichtet hat, weil er aus dem habsburgischen Galizien kam, der eben auch für ein unabhängige Ukraine gekämpft hat, dann aber in die Sowjetukraine gegangen ist, weil er dachte, dort wird die ukrainische eigenständige Nation möglich sein. Er wurde 1930 unter Stalin repressiert als Nationalkommunist, wurde verhaftet, wurde auch vom Geheimdienst verhört, freigelassen, hatte dann noch zweimal längere Verhaftungen, wurde auch ins Gulag gebracht. Und man kann sich vorstellen, wieso dieser Mann dem stalinistischen Regime gegenüber nicht wohlgesonnen war. Als die Deutschen kommen, kollaboriert er. Er wird Bürgermeister. Er spricht die Sprache der Deutschen und er ist antisemitisch. Das können wir alles aufgrund von Akten belegen. Die Geschichte geht weiter. 1989 wurde er als Opfer des Stalinismus rehabilitiert. Aber es sind solche Fälle, die auch nicht in ein Schwarz-Weiß-Schema passen, sondern die man herleiten muss aus diesen Grenzverschiebungen, aus den Zugehörigkeiten, aus Repressionserfahrungen, die dann aber sehr vereinfacht eben wiedergegeben werden, das seien alles Faschisten. Kollaboration hat viele Gründe und da sind auch Historikerinnen und Historiker gefragt, diese komplexen Verhältnisse genauer darzustellen. Um auf den Eingang Ihrer Frage zurückzugehen, ja, der Zweite Weltkrieg verbindet die Ukraine und Russland und natürlich auch Belarus, weil diese Länder wirklich massiv gelitten haben, hohe zivile Verluste, die Vernichtung der Juden in diesen Ländern, ja, auch der Kampf. Und das Gedenken eint sie ja in gewisser Weise. Das ist nach wie vor in Russland und in der Ukraine ungebrochen ein sehr, ja, auch ein sehr ehrliches Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs.
Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist etwas, was jetzt durch den Angriffskrieg Russlands sehr unmittelbar wieder in unseren Alltag eindringt. Sie haben das zu Beginn sehr eindrücklich geschildert. Der ukrainische Kollege, der sehr emotional reagiert hat und wie Ihnen diese Kooperation eigentlich unter den Händen weggebrochen ist. Worin besteht in Ihren Augen in Zukunft die größte Herausforderung für Historikerinnen, die zu osteuropäischer Geschichte arbeiten, aber auch insbesondere für Historikerinnen aus der Region?
Die Historikerinnen und Historiker aus der Region sind im Moment vor allergrößten existenziellen Nöten. Sie müssen schlichtweg überleben und das macht mich sehr betroffen. Das ist bitter und da haben Sie auch meine volle Solidarität. Ich wünsche niemandem das Leben im Krieg, wo wir praktisch ja zusehen können. Eine Herausforderung wird sein, das klingt vielleicht banal, Dialogformate zu finden. Das habe ich schon sehr stark versucht nach 2014, wo es diese wahnsinnigen Gräben gab zwischen Putin-Verstehern und Ukraine-Verstehern. Das ging auch sehr stark in die wissenschaftlichen Netzwerke und wir haben dann versucht, immer wieder auch Forscherinnen, Forscher aus der Ukraine, aus Russland an einen Tisch zu bringen, auch über schwierige Themen zu sprechen. Das ist eine Herausforderung. Da mache ich mir jetzt schon viele Gedanken, wie wir das hinbekommen. Es ist eine Aufgabe von uns an der Universität als Historikerinnen, die Ereignisse auch ohne Parteilichkeit versuchen zu rekonstruieren. Und da gehört auch immer dazu, wer wann wie agiert hat und wie auch mit Gewalt umgegangen wurde. Das ist sehr wichtig und auch zu benennen, dass es nicht nur Helden und Opfer, nicht nur Täter und Opfer gibt, sondern wirklich differenziert heranzugehen, auch zu fragen, wo wurden Fehler gemacht? Wo hat der Westen Fehler gemacht? Wo hat die ukrainische Regierung Fehler gemacht? Wo hat die russische Regierung Fehler gemacht? Sehr genau. Das stößt vielleicht auch bei manchen hart auf, weil es doch so etwas wie eine nationale Geschichtsschreibung gibt, gerade in den Ländern. Und ich sehe eine sehr große Aufgabe darin, was ich auch die letzten Jahre schon immer versucht habe, dass wir unsere Studierenden sehr gut ausbilden, differenziert zu sein, sich Expertise anzueignen in den Ländern, in die Länder zu fahren, mit den Menschen zu sprechen, die Sprachen zu können, um dann auch die Medien und die auch Bücher zu rezipieren, um mit den Menschen sprechen zu können. Denn man sieht jetzt, das Medieninteresse ist groß und es bedarf wirklich Experten und Expertinnen, die Kontakte in die Region haben, aber die auch die Region aus eigener Anschauung und auch durch eigene Forschungen kennen.
Das war Frau Dr. Carmen Scheide, Dozentin an der Universität Bern am Lehrstuhl für der Geschichte Osteuropas. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, zu dem Sie sehr spontan zugesagt haben.
Herzlichen Dank Ihnen. Es freut mich es klingt jetzt vielleicht ein bisschen vermessen, aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man auch jetzt in dieser Situation versucht zu reflektieren, was vorgeht und darüber zu sprechen. Also vielen Dank, dass ich hier heute die Gelegenheit dazu hatte.